Fratelli Tutti, an alle Brüder, so heißt die Enzyklika, also das päpstliche Lehrschreiben, das Franziskus bald unterschreiben wird, am 3. Oktober in Assisi, da ist es soweit. Was drinstehen wird, weiß man noch nicht. Der Titel Fratelli Tutti sorgt aber schon für heftige Diskussionen. Sind mit alle Brüder nur Männer gemeint und was ist mit den Frauen? Spricht der Papst die Frauen nicht an? Agnes Wuckelt ist Theologieprofessorin an der Katholischen Hochschule von Nordrhein-Westfalen und beschäftigt sich mit Geschlechterforschung. Fratelli Tutti, also alle Brüder, ist ein wörtliches Zitat vom heiligen Franziskus, das der Papst hier übernimmt. Da kann er doch jetzt nicht einfach Brüder und Schwestern draus machen, ne?
Ja, also als Wissenschaftlerin muss ich natürlich sagen, er arbeitet hier wissenschaftlich sauber. Eine Quelle, die ich benutze, ein Zitat, das ich benutze, kann ich nicht nach Belieben verändern. Von dort her kann man zunächst einmal nichts dagegen sagen und zum anderen vielleicht auch respektieren, dass unser Papst den heiligen Franziskus, dessen Namen er ja auch angenommen hat, sehr verehrt. Und auch die Enzyklika Laudato Si nimmt ja ein Zitat von Franziskus auf, dem heiligen Franziskus, und beginnt damit.
Heißt das lateinische Fratelli überhaupt genau übersetzt Brüder? Ist das ganz korrekt?
Ja, das sind Brüder, wobei man natürlich sagen kann, es gibt keinen Begriff für Geschwister, sodass mit Fratelli auch immer die Frauen, die Schwestern mit gemeint sein können. Aber ich meine, dass wir durch den ganzen Protest und die Diskussion, die da jetzt entstanden ist, doch zumindest im deutschsprachigen Raum eine große Sensibilität entwickelt haben, dahingehend, dass wir sagen, Frauen können nicht einfach mitgemeint sein.
Jetzt hat der Papst dieses Zitat des heiligen Franziskus bewusst zum Titel seiner Enzyklika gemacht, davon gehen wir mal aus. Wenn er aber alle Menschen meint, warum hat er dann nicht eine Überschrift gewählt, die klarer ausdrückt, dass hier alle Kinder Gottes gemeint sind?
Ja, ich habe da jetzt leider keinen Einblick in seine Gedankengänge. Ich vermute halt wirklich, dass es der Referenz und der Verehrung des heiligen Franziskus entspricht, dass er diesen Titel gewählt hat. Vielleicht steht dahinter aber auch, dass der Papst ein Frauenbild hat, das sich sehr wohl von dem, was er mit Brüdern verbindet, unterscheidet. Und dieses Frauenbild ist auch in seinen sonstigen Texten, die er schreibt, doch immer so gekennzeichnet, dass es eine Sonderwelt beschreibt, die es eben neben der, ich sag jetzt mal, Männerwelt auch gibt. Vielleicht steht das irgendwo im Hintergrund. Auf dem Hintergrund vermute ich aber auch sehr stark, dass es in dieser Enzyklika, wo er ja auf die aktuellen Themen eingehen soll, mehr genaues wissen wir ja noch nicht, das sagten Sie in Ihrer Anmoderation, ganz sicherlich Abschnitte hat, in denen er bewusst Frauen anspricht, bewusst das betont und würdigt, was aus seiner Perspektive Frauen gerade in der Gesellschaft im Blick auch auf die ganzen Anforderungen und Anfragen im Kontext von Corona entstanden sind, in besonderer Weise würdigt.
Die christliche Botschaft, auch das Alte und Neue Testament und alle Kirchendokumente stammen aus einem patriarchalisch, also männlich geprägten Kulturraum. Wie groß ist denn der Bedarf, hier theologisch was aufzuarbeiten, damit nicht ständig von Männern und von Brüdern die Rede ist?
Ja, 1985, Ihr Buch liegt hier gerade vor mir, ist ein Buch erschienen, das hieß Nennt uns nicht Brüder. Das heißt also, seit den 1980er Jahren ist sowohl die Sprachforschung als auch die feministische Theologie daran zu arbeiten. Einiges hat es schon gegeben, dass also zumindest in frei formulierten Gebeten, in neuen Liedern, die wir in der Liturgie verwenden, sehr wohl die Brüder und Schwestern vorkommen, wo es also auch dann durch etwa die Frauenverbände spezielle Frauengottesdienste gibt, die in besonderer Weise nach sprachlichen Formulierungen suchen, die Frauen entsprechen und die auch das Gottesbild neu aufscheinen lassen. Also Gott nicht nur als Herrn, als Vater, sondern eben auch mit Begriffen wie Freundin, aber auch wie Quelle, wie Fels, wie die Adlerhenne, die ihre Küken bewacht. Also hier gibt es vielfältige Beschreibungen, Bilder, Vorstellungen, die wir in der Bibel finden, die hier wieder, ich sage es mal, archäologisch ausgegraben und heute verwendet werden.
Genau, das ist ja noch ein anderes aktuelles Thema. Gott ist auch grammatikalisch männlich. Jetzt gibt es auch hier den Vorschlag, ein Gendersternchen anzufügen. Also damit kenntlich zu machen, dass es nicht nur der Gott, also ein grammatikalisch männlicher Gott ist. Was halten Sie davon?
Ja, es mag vielleicht einfach irritieren. Ich weiß, es hat auch schon kontroverse Diskussionen ausgelöst, wenngleich die Nachricht ja noch ganz jung ist. Ich denke zum einen, das Gendersternchen verändert die Aussprache ja nun nicht. Es bleibt Gott. Dieses Sternchen wird ja nicht gesprochen. Aber im Lesen werde ich über diesen Begriff mit Sternchen nun stolpern. Und ich meine, er ist geeignet, der Stern, der Genderstern, dass ich mir über das Gottesbild und meine Gottesvorstellungen Gedanken mache. So wie von der feministischen Theologie immer wieder betont wurde und wird, dass Gott auch Mutter ist, haben wir jetzt aber nun eine neue Qualität hinzugewonnen und die scheint mir sehr wichtig zu sein, denn dieser Genderstern macht darauf aufmerksam, dass es auch Menschen mit diversem Geschlecht gibt, die nun auch durch das, was die feministische Theologie erreicht hat, Gott ist Vater und Mutter, Gott ist Freund und Freundin, noch nicht abgedeckt ist. Wenn wir hier weiterdenken, konsequent, und sagen, Gott hat kein Geschlecht, dann müssen wir angesichts der jetzigen Diskussion, wo wir eben das sogenannte dritte Geschlecht auch uns immer wieder vor Augen führen, Gott neu denken. Und hier liegt für mich die Chance darin, dass auch Menschen mit diversem Geschlecht Gottes Ebenbild sind, dass auch sie von Gott geliebt sind und dass Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau sehen, dennoch auch im religiös-theologischen Kontext Gerechtigkeit erfahren.
Agnes Wuckelt.
Das scheint mir eine große Chance zu sein.
Agnes Wuckelt ist Theologieprofessorin in der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen und beschäftigt sich da auch mit Geschlechterfragen in der Religion. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Sie sagt, die Kirchensprache war lange eine männliche, eine Brüdersprache und es tut der Theologie gut, hier einiges aufzuarbeiten.